Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu Kultur heute im Deutschlandfunk. Wir sprechen heute über eine Nation ohne Dach. Nach dem Brand von Notre Dame in Frankreich, da geht es um weit mehr als um brennende Türme. Was wird repariert, was lässt sich reparieren und was wird rekonstruiert, auch im übertragenen Sinne. Der Künstler Giuseppe Pennone interessiert uns, hat eine Ausstellung in Saarbrücken und einen Prozess um geklaute Kritzeleien aus der Altpapiertonne des Künstlers Gerhard Richter. Da wurde heute ein Urteil verkündet. Zuerst aber gehen wir nach Prag. Der tschechische Kulturminister Antonín Staněk hat zwei Museumsdirektoren des Landes abgesetzt. Den Direktor der Nationalgalerie in Prag, Jiří Fajt, und den Leiter des Museums der Kunst in Olmütz, Michal Soukup. Die hätten beide sein Vertrauen verloren. Grund genug, Peter Lange, unseren Korrespondenten in Prag, zu fragen. Herr Lange, was haben sich denn die Beschuldigten zu Schulden kommen lassen, das einen Rausschmiss rechtfertigt?
Also der Kernvorwurf lautet, sie hätten beide gegen Haushaltsvorschriften verstoßen. Für Außenstehende ist das etwas undurchsichtig. Im Fall von Jiří Fajt geht es wohl um Verträge, die der mit der Nationalgalerie, der er selber vorsteht, gemacht hat. Die betreffen Ausstellungen, die er kuratiert hat, und Tätigkeiten damit, die über seine vertraglichen Aufgaben als Direktor der Nationalgalerie hinausgehen. Dafür hat er Autoren- und Urheberhonorare bekommen, 1,2 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 46,5 Millionen Euro. Und 46.000 Euro. Das ist bei einer Überprüfung der Finanzen beider Einrichtungen festgestellt worden und daraufhin hat der Kulturminister ihn seine Aufgaben entbunden und Strafanzeige gestellt. Fajt selber bestreitet jegliches Fehlverhalten, das sei ein übliches Verfahren und rechtens gewesen und sei auch früher mit dem ehemaligen Kulturminister Herrmann abgesprochen worden.
Präsident Seemann, haben Sie mir in einem Vorgespräch erklärt, hat ihm auch die Ernennung zum Professor an der Karls-Universität verweigert. Was ist denn so unbequem an diesem Herrn Fajt?
Ja, eigentlich, dass er nicht auf der Seite von Seemann steht. Also er nimmt ihn als politischen Gegner offenbar wahr. Er hat ihn im letzten Wahlkampf auch nicht unterstützt, den Präsidenten. Aber Seemann wollte ihn von Beginn an nicht als Chef der Nationalgalerie haben, konnte seinerzeit die Entscheidung des Kulturministers nicht verhindern. Jetzt gibt es eben seit Jahren einen juristischen Streit mit der Karls-Universität, die Jiří Fajt zum Professor berufen will. Trotz entsprechender Urteile hat sich Seemann immer geweigert und das hat eben auch das Verhältnis des Präsidenten zu den Hochschulen vergiftet, die ihre Autonomie beschädigt sehen. Und es ist nicht auszuschließen, das ist jedenfalls die Vermutung der Opposition und auch vieler Zeitungen, dass eigentlich ein Vorwand gesucht und nun gefunden wurde, um den Jiří Fajt auf andere Weise loszuwerden.
Es ging, haben Sie eingangs gesagt, um vielleicht fehlerhafte Verträge oder Vertragsabschlüsse. Den Beschuldigten wird die Eignung abgesprochen, die Häuser wirtschaftlich zu führen. Wie glaubhaft ist das Ganze oder welche Gründe stehen Ihrer Einschätzung nach dahinter? Sind die einfach politisch unbequem?
Ja, das sind immer wieder Konfliktfälle, bei denen der Präsident mehr oder weniger offen die Finger drin hat in der Tagespolitik. Da geht es um die Berufung mal von Hochschullehrern, dann von Verfassungsrichtern. Mal fordert er auch die Entlassung von Ministern und Spitzenbeamten, weil er sie für unfähig hält. Es geht um die Bewertung von diesem chinesischen Giganten Huawei. Es geht um das Verhältnis von China und Russland. Und es sind immer eigentlich die Schauplätze desselben Grundkonflikts zwischen einerseits einer traditionalistisch-nationalistisch-rechtspopulistischen Strömung in der tschechischen Politik, für die Babiš und Seemann und Teile der Kommunisten und der Sozialdemokraten stehen. Und auf der anderen Seite die liberale, demokratische Strömung, das sind die Mitte-Rechtsparteien, die Mehrheit der Presse in Prag, die Hochschulen. Und das macht sich eben an ganz verschiedenen Schauplätzen immer wieder fest. Und im Grunde ist es ein politisches Patt, was sich im Moment nicht so richtig auflöst.
Ja, wir sprechen in einem Moment wenige Wochen vor der Europawahl. Und da fragt man sich natürlich schon auch, wie es unsere Nachbarländer so mit Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und solchen Dingen halten. In welchem kulturpolitischen und auch in welchem nationalpolitischen Klima findet dieser Konflikt um die Museumsdirektoren in der Tschechischen Republik gerade statt?
Ja, das ist dieses Tauziehen, nicht wahr? Also das Land selber weiß nicht so recht, in welche Richtung es will. Der Präsident will es mehr so neutral Richtung zwischen Ost und West halten. Es gibt aber eine eindeutige Strömung, die sagt, nein, wir gehören eindeutig zum Westen und da wollen wir auch bleiben. Und das zeigt sich dann auch in der Europawahl wahrscheinlich durch eine große Stimmenthaltung. Den Leuten ist es im Grunde im Moment wurscht und sie sind da eigentlich eher diejenigen, die, ja, sagen wir mal, skeptisch auf das Ganze schauen und sich in Enthaltung üben. Und das Vertrauen in die Politik geht dabei aber langsam den Bach runter.
Der tschechische Kulturminister Antonín Staněk hat zwei Museumsdirektoren des Landes abgesetzt. Über die Gründe und Hintergründe war das Peter Lange, unser Korrespondent aus Prag. Danke dafür. Wir bleiben bei der Kunst. Das Saarlandmuseum in Saarbrücken, es zeigt neue Werke des italienischen Künstlers Giuseppe Pennone. Der 72-Jährige arbeitet sehr gern mit einfachen, häufig natürlichen, wenig behandelten Materialien. Der mehrfache Documenta-Teilnehmer hat in der Kasseler Karlsaue auch ein permanentes Kunstwerk. Ein Baum mit abgeschnittenen Zweigen, ohne Blätter, in dessen Krone ein Steinfindling liegt, an dessen Fuß eine Stechpalme wächst. Und das erinnert an eine Kunstaktion von Josef Beuys von 1982, ein Landschaftskunstwerk mit 7000 Eichen. Bei mir ist Christiane Vielhaber im Studio. Frau Vielhaber, im Saarlandmuseum Saarbrücken bespielt Giuseppe Pennone einen ganzen großen Raum. Wie macht er das? Auch wieder mit Naturmaterialien?
Ja, und ich musste so daran denken, Sie kennen vielleicht diesen Witz, wo man Michelangelo fragt, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie einen Löwen aus Marmor? Und dann sagt er, alles, was nicht nach Löwe aussieht, haue ich weg. Und richtig ist vielmehr, dass er Michelangelo wirklich gesagt hat, im Weiß des Marmors steckt die Figur, die man befreien muss.
Das ist so und, ideal.
Mhm. Ja, und jetzt sind wir bei dem, was Pennone macht. Er ist ein Bildhauer im klassischen Sinne. Mhm. In diesem 14 Meter hohen Raum sind 20 Bäume, sozusagen Bäume. Er nimmt entweder Tannen, die gekippt sind, die also kaputt sind, oder er nimmt Kanthölzer, so, und dann geht er wirklich ran mit dem Beitel und holt das raus, was eigentlich der Baum ist, also diese kleinen Ästchen. Und wie dieser Baum, also, dieses kleine Stückchen, was Sie kennen, wenn Sie in so einer Baumschule sind, wo nachher mal so ein großer Baum wird, und legt das frei und hinterlässt überhaupt keine Spuren. Sie sehen nichts, wo der mit dem Beitel reingehauen hat. Das ist alles ganz plan, ganz wunderbar. Und dann entsteht ja so eine Lichtung. Ich meine, dadurch, dass dieser Raum 14 Meter hoch ist. Und dann sind die teilweise sehr hoch. Diese,
also die hängen an der Wand oder in der Luft, ist das so richtig?
Die hängen an der Wand. Mhm. Und unten in dem Raum stehen dann noch welche, die ganz freigelegt sind. Die haben also noch den Sockel, aus dem sie rausgewachsen sind und haben dann rechts und links so ihre Ärmchen. Und ganz komisch, ich habe mich gefragt, wie kommt das, dass diese kleinen Ästchen, dass die vorne so dunkel sind. Und dann habe ich gedacht, durch die Bearbeitung, dass das einfach heiß wird. Nee, das ist so, wenn Sie Astlöcher sehen, wenn Sie preiswert bei IKEA einkaufen, dann sind die Astlöcher ja auch immer dunkel. Ne? Das ist da, wo die ans Licht kommen. Und das sind so schöne Sachen. Also da stehen diese Bäume mittendrin in ihren Sockeln, die raus befreit sind. Ne? Raus. Und dann an den Wänden hoch, mal mehr, mal weniger freigelegt aus diesen Kanthölzern. Also das ist schon ganz toll und hat in dem Moment etwas zu tun mit der Arte Povera, also mit dem Umgang mit armen Materialien.
Dafür ist er ja bekannt oder einer der namhaftesten Vertreter dieser Kunstrichtung, für mit armen oder mit wenig behandelten Naturmaterialien zu arbeiten. Schon mal macht er einen Baum aus ganz zarten Zweigen, auch überhaupt ein Lieblingsmaterial, Holz von ihm, und Blättern, die wie zwei aufstrebend hauchzarte Figuren aussehen, schwebend, überwältig. Auch hier hängen die Sachen wieder an den Wänden und in der Luft. Überhaupt heben bei ihm die Dinge ganz gerne ab und verlieren so ein bisschen die Erdenschwere, stimmt das?
Ja, das kann man so sagen, denn der Atem spielt für ihn eine große Rolle. Und dann ist zum Beispiel auf dem Boden eine Skulptur aus Blättern. Und in die hat er sich hineingeworfen und geatmet. Und das war das Drollige. Ich stand da und dann sind große Glasfenster, wo sie nach außen gucken konnten, vor das Museum. Und dann kam gerade jemand mit dem Laubbläser. Und dann habe ich gedacht, bloß nicht hier rein. Aber
Luftbesen, sagt man dazu. Ne?
Ja. Mhm, okay. Und sie gucken in diese Skulptur und sie haben wirklich, ohne jetzt Übertreibung, sie haben das Gefühl, der hat da gelegen und hat geatmet. Also sie sehen seinen Abdruck. Auf der anderen Seite kann er natürlich auch ganz schön Skulpturen machen, die dauern. Und dann hat er eben Blätter genommen und hat sie in Bronze gegossen. Und dann haben sie zum Beispiel, das hat mich an den Bergkönig von Beuys erinnert, und da ist auch was dran. Das ist eine Figur, die sei, so, sie haben das Gefühl, aus dem Laub hoch. Und dann da, wo die Lunge ist, wo man atmet, ist dann eine güldene Lunge, also das ist Goldbronze. Und der hat dann hinter sich so eine Schleppe aus Lorbeerblättern, die dann wieder echt sind. Also das ist so ein Spiel mit dem, was Natur ist, ja, und was Kultur. Natur in die Kultur übertragen hat oder in die Kunst übertragen hat. Also ich fand bei dieser Ausstellung, dass vieles, zum Beispiel von seinen Kollegen Mario Merz oder die Iglos oder so, das hat man alles im Museum.
Die Klassiker der Arte Povera.
Ja, aber der macht immer noch was. Also da ist immer wieder was Neues und zum Beispiel auch die, da sind wir dann wieder bei Michelangelo, bei den Arbeiten aus Stein, die legt er auch frei und dann stehen sie davor und denken, Marmor, das sieht jetzt aus wie eine Landschaft, wie so ein Flussdelta, aber er legt die Adern frei und dann haben sie das Gefühl, das ist was körperlich. Ist. Nur das ist einfach Sediment und dann sehen sie, wie Marmor eigentlich entsteht und dann hat das aber trotzdem was ganz, ja, Körperliches, was ganz Menschliches, was sie gerne anfassen mögen, denn dieser Marmor ist jetzt nicht glatt, sondern so wie Adern. Dürfen sie natürlich nicht anfassen, aber es macht Sinn.
Die Adern und das Leben freilegen. Giuseppe Pinone im Saarlandmuseum in Saarbrücken, ein wichtiger Vertreter der Arte Povera, Christiane Vielhaber über diesen italienischen Künstler. Europas Herz in Flammen, so titelte die Wochenzeitung Zeit, pathetisch, aber zutreffend nach dem Brand von Notre Dame. Trotz aller Schäden wird der Stolz von Paris wieder auferstehen. Die Spendenbereitschaft ist gewaltig, sie soll schon an 1 Milliarde Euro heranreichen. Die französische Holzwirtschaft will gerade zu 1900 Eichen stiften. Und selbst wenn die österliche Metaphorik des Auferstehens auffällt, dass hier die wird hier die nationalpatriotische Karte gespielt. Und Präsident Macron will sich aus gutem Grund ins Zeug werfen und den Wiederaufbau binnen 5 Jahren schaffen. Das Dach im eigentlichen und übertragenen Sinne hat Schaden genommen und muss ersetzt werden. Den Literatur- und Kulturwissenschaftler Jürgen Ritte, Professor an der Sorbonne Nouvelle, habe ich gefragt, es ist ja auch Notre Dame für das laizistische Frankreich ein Erinnerungsort, ein wichtiger. Was ging von dort aus?
Von Notre Dame aus ging der Ruf des intellektuellen Paris im Mittelalter, bevor die Intellektuellen in Anführungsstrichen dann aus linke Seine-Ufer setzten. Das alles sind kleine Argumente jetzt für verschiedenste Gruppen von der Bevölkerung, in der Bevölkerung, die sich betroffen fühlen können von Notre Dame, von dem Brand von Notre Dame.
Was wird da rekonstruiert? Die eine Seite ist das Handwerkliche, dass man jetzt versucht, möglichst nah an alte Techniken, Materialien, Handwerkskunst wieder anzuknüpfen, soweit das überhaupt noch geht und man da rankommt. Das andere ist, auch im übertragenen Sinne, was rekonstruieren wir da? Nicht auch ein klein wenig, ein bisschen das Ideal einer Geschichte?
Das ist das nächste Fass, über das wir aufmachen können und dann gibt es wieder einen neuen Streit. Was wir rekonstruieren wollen, wird natürlich irgendwie ein idealisiertes Notre-Dame-Bild sein, so wie die Notre-Dame, die wir hatten, ja eine Notre-Dame des 19. Jahrhunderts ist. Der verbrannte, eingestürzte Turm, der Dachreiter, ist ja eine Erfindung von dem großen Architekten Viollet-le-Duc, der im 19. Jahrhundert überall in Frankreich Mittelalter wiederhergestellt hat, so wie man sich das im 19. Jahrhundert vorstellte. Und was jetzt kommen wird, naja, das wird wahrscheinlich auch ein Mittelalter sein, wie wir es uns heute vorstellen, vielleicht aber auch eines mit ganz neuen Architekturelementen. Es gibt schon sehr viele Vorschläge, auch sehr seriöse, abgesehen von den witzigen, die man im Internet findet, gibt es auch schon sehr seriöse Architektenvorschläge, unverlangt eingesandt sozusagen, was man aus dem Dach alles machen kann. Ein gläsernes Dach, um das Licht des Himmels ins Innere zu lassen, ein begehbares Dach, um das Ganze von oben zu sehen und so weiter und so fort. Also was wir da rekonstruieren wollen, darüber ist die Debatte noch gar nicht so richtig entflammt. Aber man merkt, dass alle schon in den Startblöcken stehen, um darüber zu diskutieren. Das wird ein wesentlicher Aspekt der Rekonstruktionsphase werden, die Emmanuel Macron sich ja sehr kurz wünscht, 5 Jahre. Aber es wird bestimmt noch einige Zeit der Diskussion geben über das, was wir jetzt überhaupt wollen.
Es geht dabei, Jürgen Ritte, immer auch um ein Stück nationaler Selbstbehauptung. Kathedralen sind Spiegel nationalen Selbstbewusstseins. Wie geht man damit um? Besteht vielleicht ein bisschen die Gefahr auch einer Übererwartung bei so einer Konstruktion? Ich presse es in eine Frage. Verlangt zu viel, wer sich über den Wiederaufbau erhofft, Frankreich möge wieder zusammenfinden?
Ja, das denke ich ganz bestimmt. Macron hat zwar eine sehr staatsmännische Rede gehalten, in der er sozusagen in die Rolle des Präsidenten geschlüpft ist, der noch gar nicht so war. Das heißt, des Präsidenten, der sich auch von einer historischen Dimension, von einer historischen Mission sozusagen beflügelt fühlt, wie das seine Vorgänger oftmals waren. Als er sagte, das ist unser Schicksal und Notre Dame ist unsere Geschichte und das müssen wir jetzt gemeinsam wiederherstellen. Aber wie gesagt, die Gemeinsamkeit von Notre Dame, alle gemeinsam sind betroffen. Und das ist schon ein ganz interessanter Aspekt gewesen. Von extrem links, Jean-Luc Mélenchon, bis zur extremen Rechten natürlich. Und wenn man die Tageszeitung gelesen hat, die linke Libération beispielsweise, da stand dann Notre Dame du Peuple, Notre Dame des Volkes. Da ist also der laizistische Aspekt sehr viel wichtiger als bei etwas konservativeren Blättern, wo man eben auch immer noch den katholischen Ort in Betracht zieht. An diesen verschiedenen Wertungen dessen, was Notre Dame ist, sieht man ja, dass es doch sehr verschiedene Vorstellungen von dem gibt, was diese Kathedrale symbolisiert. Und deswegen kann sich der übernehmen, der glaubt, dass das jetzt das große Gemeinschaftsprojekt ist, dass das die Kathedrale ist, die da erbaut wird. Die Kathedrale wäre dann die französische Gesellschaft, die sich wiederherstellt, die sich wiederherrichtet, die ihre Risse und Kluften überwindet. Da bin ich auch ein wenig skeptisch. Ich denke oft an das Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche aus dem Jahre 1905. Das ist ja einer der Grundpfeiler der dritten, der vierten und der jetzigen fünften Republik ist. Trennung von Staat und Kirche, das laizistische Frankreich. Und als dieses Gesetz zur Debatte stand, 1905 und dann verabschiedet wurde, gab es eine prominente Stimme aus dem laizistischen Lager, die sich gegen das Gesetz gewandt hat. Und das war Marcel Proust, der Autor der Suche nach der verlorenen Zeit, der Angst hatte, dass, wenn dann der Staat sich desengagiert, eines Tages die Kathedralen verfallen würden, nicht mehr benutzt würden und, so sagte er, nur noch tote Muschelgehäuse am Strand der Geschichte seien, die niemandem mehr etwas sagen. Und daran merkt man eben doch, wie stark das ganze Frankreich, also auch das laizistische Frankreich, an Notre Dame hängt. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass so etwas wie Gemeinsamkeit wiederhergestellt wird, aber ein schwieriges Unterfangen.
Sagt Jürgen Ritte zu Fragen der Rekonstruktion nach dem Brand von Notre Dame in Paris. Wir kommen zum nächsten Thema. Ein Mann soll weggeworfene Skizzen des Künstlers Gerhard Richter aus dessen Altpapiertonne gestohlen haben. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Vor dem Kölner Amtsgericht begann heute ein Prozess wegen Diebstahls gegen den 49-jährigen Beklagten. Laut Anklage hatte der Maler vor 3 Jahren 4 Entwürfe in der Papiertonne vor seinem Haus entsorgt, weil er sie als misslungen betrachtete. Soll vorkommen. Der Beklagte indes soll die Skizzen herausgefischt haben, um sie zu behalten oder zu verkaufen. Und der Wert der nicht signierten Werke läuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf rund 60.000 Euro. Der 87-jährige Künstler kam nicht zum Prozess. Der Angeklagte wollte keine Aussage machen. Aber das Urteil ist heute ergangen. Bei mir im Studio ist Stefan Koldorf, Redakteur bei Kultur heute. Am Nachmittag wurde also ein Urteil verkündet. Wie lautet es?
Sie möchten jetzt eine Zahl hören, nehme ich an.
Wenn es irgend geht.
3.150 Euro, also für sowas gibt es keine Haftstrafe, aber eine Geldstrafe. Das sind dann bei Strafrecht dann ja immer so und so viele Tagessätze, so und so viel Euro. Also wie gesagt, 3.150 und damit die Entscheidung, es war Diebstahl. Auch wenn Richter felsenfest vorhatte, diese Sachen wegzuschmeißen, haben sie ihm noch gehört. Denn bis das Zeug dann tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich jetzt so despektierlich von potenzieller Kunst spreche, tatsächlich entsorgt ist, gehört es noch dem, der es in die Tonne geschmissen hat, von der übrigens der Angeklagte gesagt hat, der Wind habe sie umgestoßen, als er vor dem Haus gewesen sei.
Das Kind auch immer also gesagt, wenn ich Porzellan kaputt gemacht habe.
Ja, aber das kann durchaus noch mal eine Rolle spielen, ob man denn nun tatsächlich aktiv irgendwo drin rumgewühlt hat oder ob da was auf dem Bürgersteig lag und man wollte es eigentlich nur aufsammeln.
Herr Koldorf, wann ist was Kunst, wann Abfall?
Tja, ich glaube, das kann, wenn der Künstler noch lebt, nur der Künstler selbst entscheiden. Also wenn Gerhard Richter sagt, es handelte sich um Fotos und diese Fotos, die Richter sehr häufig macht, die liegen bei ihm im Atelier. Und wenn er Bilder gerakelt hat und auf diesen Rakeln, diesen großen Holzlatten, mit denen er arbeitet, ist noch Farbe drauf, dann nimmt er oft so Bilder und streicht die ab und schaut, ob das einen schönen, verfremdenden Effekt gibt. Und in diesem Fall war eben der Meinung, das ist nichts geworden. Und deswegen sind die Bilder auch nicht wie sonst auf eine Unterlage geklebt und signiert und gerahmt worden, sondern sofort in die Tonne gewandert. Und ich glaube, da hat man schlicht die Meinung des Künstlers zu akzeptieren, dass trotzdem ein Gutachten zu der Entscheidung gekommen ist, sowas wäre noch mit 60.000 Euro zu bewerten. Das spricht eigentlich mehr für den Kunstmarkt und seine Verrücktheiten als für den Künstler selbst.
Ja, oder für die hohe Meinung der Staatsanwältin oder der Richterin. Sie kennen Werk und Künstler gut. Was ist dessen Meinung zu dem Ganzen?
Richter hat gesagt, ich habe kein Interesse daran, dass dieser Mann in irgendeiner Form verurteilt wird. Ich möchte nur, dass die Bilder vernichtet werden. Denn auch das muss man wissen, Gerhard Richter ist selbst immer sehr kritisch und sehr konsequent mit seinem eigenen Œuvre umgegangen. Das heißt, schon als er aus der DDR nach Westdeutschland übergesiedelt ist, hat er gesagt, hier mache ich eine Zensur, hier kommt eine Grenze, was ich ab jetzt male, das ist gültig. Es gibt im Werkverzeichnis den berühmten Tisch, Werkverzeichnis Nummer 1. Das ist das erste Bild, das für mich gilt. Und in der Regel verfährt er da auch sehr konsequent. Und wenn Leute mit früheren Werken, die gelegentlich in der ehemaligen DDR noch auftauchen, zu ihm kommen, Expertisen wollen, Unterschriften, dann verweigert er das meistens.
Wir haben erlebt, dass Schreddern Teil eines Kunstwerks sein kann, dass Readymades, also Pissoirs oder immaterielles Kunst sein kann. Haben wir jetzt eine neue Stufe erreicht?
Nein, das glaube ich nicht. Wie gesagt, maßgeblich ist der Wille des Künstlers, der auch ein Banksy entscheidet, was sein Atelier verlässt, was auf den Markt kommt, was möglicherweise auch geschreddert dann auf den Markt kommt. Das ist bei Gerhard Richter, glaube ich, nicht anders. Nein, wir müssen das, glaube ich, akzeptieren und man muss auch einfach sehen, da ist eine Privatsphäre zu wahren. Also wenn da jemand was in den Müll schmeißt und sagt, ich möchte nicht, dass das mit meinem Namen verbunden ist, es entspricht meinen hohen Qualitätsstandards nicht, dann mag es ja sein, dass es irgendwelche verrückten Sammler oder ja, Devotionalien-Fans gibt, die sagen, wir wissen, dass es aus Richters Atelier kommt, deswegen zahlen wir noch 60.000 dafür. Das muss aber ja der Künstler nicht mitmachen. Übrigens hat die Galerie oder das Auktionshaus, der das angeboten wurde, auch ganz korrekt gehandelt und gesagt, nur wenn es uns bestätigt wird, nehmen wir es auch an. Und das wurde es nicht.
Kunst in der Abfalltonne ist Abfall, vielleicht Wertstoff am falschen Ort, aber klauen darf man ihn auf jeden Fall nicht. Stefan Koldorf über ein Urteil des Gerichts Köln in Sachen Gerhard Richter. Die Kulturmeldung, dafür ist es jetzt Zeit. Katja Lückert ist im Studio und auch bei ihr geht's erstmal um Geld.
Genau, das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat erneut 20 verschiedenen Anträgen, die von Museen, wissenschaftlichen Institutionen, Archiven und einer Privatperson stammen, zugestimmt. 2 Millionen Euro an Fördermittel sollen für die Provenienzforschung eingesetzt werden. Seit Beginn der von Bund und Ländern ermöglichten Förderung zur Provenienzforschung im Jahr 2008 haben die bis jetzt geförderten Einrichtungen rund 29,81 Millionen Euro erhalten. Seit Anfang dieses Jahres bietet das Zentrum auch eine Förderung von Projekten zur Erbenermittlung an. Die Ukraine hat ein Bild des französischen Malers Paul Signac, das vor einem Jahr aus einem Museum in Nancy gestohlen worden ist, an Frankreich zurückgegeben. Vor gut einer Woche wurde der mutmaßliche Dieb des Bildes wegen eines anderen Vergehens in der Ukraine festgenommen. Auf einem nun von der Polizei präsentierten Video gestand er, das Bild unter dem Titel Port La Rochelle sei nur gestohlen worden, weil es so einfach war, dies zu tun, und er riet den Franzosen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Die Prinzessin von Asturien Auszeichnungen gelten als die spanischen Nobelpreise und sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt. In diesem Jahr wird der englische Theater-, Opern- und Filmregisseur Peter Brook mit dem Preis in der Sparte Künste ausgezeichnet. Brook gelte als der beste Theaterregisseur des 20. Jahrhunderts und als einer der größten Erneuerer des zeitgenössischen Theaters, so die Erklärung der Jury heute im nordspanischen Oviedo. Der Preisträger erhält jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Jean Miró. Und die Akademie der Künste hat das Archiv des Grips-Theaters übernommen. Seit über 40 Jahren hat das Berliner Kinder- und Jugendtheater seinen Standort im Berliner Hansaviertel. Dort lagerten bisher auch die unzähligen Kartons mit Plakaten, Programmheften, Preisen, Rezensionen und Fotos, circa 30 laufende Regalmeter, die nun in das Akademiearchiv umgezogen sind, dort wissenschaftlich erschlossen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und eine allerletzte Meldung: mit dem Theaterpreis des Bundes werden in diesem Jahr 11 Theater ausgezeichnet, die durch außergewöhnliche Produktionen, künstlerisches Gesamtprogramm oder durch strukturelle Zukunftsentscheidungen bundesweite Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdienen. Darunter das Piccolo-Theater Cottbus, das Theater Erlangen und das Helios-Theater in Hamm.
Die Kulturmeldungen waren das mit Katja Lückert. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe dankt Michael Köhler. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Da kommen wie gewohnt erstmal die Nachrichten ausführlich und um 17:50 die Informationen am Abend. Der Kollege Alexander Moritz führt durchs Programm und da geht es darum, dass die Staatspräsidenten Kim und Putin in Wladiwostok zusammengekommen sind. Und was von dem Treffen zu erwarten ist, hören Sie dann.